Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ein Worum-Podcast-Brennpunkt-Extra-Spezial-Folge 90, Hashtag Chefarztvisite. Die aktuellen Entwicklungen bei Werder zwingen uns quasi dazu, noch einmal für euch vors Mikro zu treten, um einen Blick auf das zu werfen, was uns gelinde gesagt in den letzten, lass mich lügen, 72 Stunden ziemlich den Stuhl unterm Arsch weggezogen hat. Ich bin ziemlich durch den Wind, das muss ich jetzt mit meinem Lieblingsfreund Thomas Kuhlmann aufarbeiten und ich habe so das Gefühl, dir geht's, wenn auch nicht so schlimm wie mir, aber dir geht's zumindest im Ansatz ähnlich, oder nicht?
Machen Sie sich untenrum schon mal frei. Ja? schönen guten Morgen. Ja, Sonderausgabe, irgendwie fühlte man sich doch sehr stark danach, nach dieser Woche voller, ja, wie soll ich sagen, voller
Ausfälle
und Hiobsbotschaften und böser Diagnosen. Ich sag mal, ja, Frank Plassberg würde sagen, erkrankt, verletzt, verzweifelt, wie dicht ist Werder am Weltuntergang?
Ja, Spoiler, ganz nah dran. Nee, ja. Aber ich hatte erstmal schon irgendwie so das Panikpäh in den Augen, als die Verletzungsmeldung von Mitch Weiser Anfang der Woche kam, was ja sehr, sehr gut zu unseren Aufarbeitungen in der letzten Folge, nämlich Folge 89, passte. Und wir sagten, ja gut, jetzt haben wir zwei Leute, die ausfallen, das wird es dann ja wohl hoffentlich gewesen sein. Und peng, am nächsten Tag kam die Meldung mit Mitch Weiser. Da hast du schon gesagt, ey, weißt du was, eigentlich müssen wir vor dem Spiel nochmal eine machen. Ich so, nee, komm, ist ja nur Mitch Weiser, das kriegen wir jetzt schon irgendwie hin. Und dann Ende der Woche auch noch positiver Corona-Test bei unserem besten Stürmer Marvin Ducksch.
Ja, und es sind ja auch noch 36 Stunden ja. bis zum Anpfiff. Und ich sag's ganz ehrlich, ich komme jetzt aus zwei Nachtschichten. Ich würde hier in Ruhe weiterpennen, wenn wir jetzt nicht hier Chefarztvisite abhalten müssen.
Wenn ich deswegen nicht mit dem Martinshorn vorgefahren wäre.
Ich hoffe nur, dass jetzt, während ich noch hier in meinen süßen Träumen lag, dass hier jetzt noch nicht noch weitere Diagnosen noch mit dazugekommen sind, aber ich glaube nicht. Ne?
Nee, ich kann dich zumindestens insoweit beruhigen, als dass ich einmal gerade noch bei der Deichstube kurz auf die Seite geschaut habe und der Top-Artikel hat die Überschrift Aufatmen bei Werder, keine weiteren Corona-Fälle vor dem Darmstadt-Spiel. Wobei das natürlich explizit nicht Verletzungen beinhaltet.
Ja, okay. Aber nochmal netto Strich drunter. Folge 89 wussten wir schon längere Ausfälle von Toprak und Friedel.
Ja? Genau.
So, und waren ja dementsprechend auch schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auf dem Boden der Tatsachen. Genau. Und hatten uns ja schon ein bisschen selbst gegeißelt von wegen, ihr habt's gejinxt, so, was ja auch, wo ja auch ein wahrer Shitstorm über uns.
Ich wollte gerade sagen, das ist dankbar aufgegriffen worden von unserer kleinen Werder-Bubble.
Ja, wie das aber immer so ist, ne, die Menschen brauchen immer einen Schuldigen, wenn irgendwas nicht läuft, dann muss man mit dem Finger auf jemanden zeigen. Und ich möchte nur noch mal klarstellen, wir sind nicht Tonja Harding, die Eishexe. Wir waren nicht mit der Eisenstange unterwegs und haben da Prügel verteilt. Aber so oder so muss ich sagen, auch über die ganze Woche hat sich da dann doch, und deswegen hatte ich dich dann ja auch nochmal angeschnackt von wegen, lass uns nochmal ein Quickie machen vor dem Darmstadt-Spiel, weil sich da ja doch auch eine leichte Alarmstimmung breit gemacht hat. Und leichte Panikattacken und auf Twitter zu lesen war, oh, das war's jetzt mit dem Aufstieg und die Welt hat sich gegen uns verschworen und das war's jetzt und zum Glück haben wir genug Punkte für den Klassenerhalt und so weiter.
Ja, gut.
Wo ich dachte, okay, haha, lustig, und dann dachte ich, nee, da schimmert doch so ein bisschen Ernst durch bei vielen. Und ich weiß nicht, da fühlte ich mich dann doch auch ein bisschen angepiekt und dachte, ey, Alter, wir sind doch immer noch Werder Bremen, wir müssen jetzt nicht anfangen zu heulen.
Ja. Wir sind vor allem immer noch punktgleich mit dem Ersten.
Ja, auch wenn die Ausfälle natürlich bitter sind. Und jetzt, ich glaube, bei Mitch Weiser, um da nochmal kurz die Krankenakte zu öffnen, Ömer, Friedel und Weiser sind so klassische sind Muskelverletzungen und Friedel ist, glaube ich, eine schwere Hüftprellung oder so, ne?
Ja, und Ömer eine Sehnenverletzung und wenn ich das richtig gelesen habe, bei Weiser sogar irgendwie ein Bündelriss oder
ja,
so.
Muskelbündelriss, ne?
Also was halt dann immer auch gleich wieder nicht nur irgendwie, ja, der ist in 2 Wochen wieder im Mannschaftstraining, sondern da heißt halt, ey, sowas kann 4 bis 8 Wochen dauern.
Ja, genau wie bei Ömer. Und was ja allerdings auch, das muss man ja auch sagen, zu diesem Zeitpunkt der Saison so Muskelverletzungen ja eigentlich ein Klassiker sind. Also jetzt nicht nur bei uns, ne? Das gibt es ja auch in anderen Mannschaften, erste, zweite Liga, haben ja auch diese Problematik, dass du zu diesem Zeitpunkt der Saison ganz oft Ausfälle hast durch diese Dauerbelastung, wo das dann kommt und Spieler wegen solcher Geschichten, Muskelfaserrisse, Muskelbündel, ne, Sehnenriss und so weiter, das hängt ja irgendwie Muskel und Sehne zusammen. So, das ist ja jetzt, das sind ja jetzt keine außergewöhnlichen Geschichten. Scheiße halt nur, dass da jetzt irgendwie gleich 2 bei uns von 2 wirklich starken Spielern, auch Weiser ja einer der Leistungsträger zuletzt, dass das jetzt zusammengekommen ist. Friedel, Verletzung aus dem Spiel, kann auch passieren. Und Duxi hat Corona.
Genau. So, und das macht's dann natürlich, weil letzten Endes 2 Sachen waren uns ja wichtig für diese spontane Interventionsfolge. Ich in der Tat würde ich das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich Leute, mal die Kirche im Dorf lassen. Erstens, das Spiel ist noch nicht gespielt. Zweitens hatten wir erst in der letzten Folge festgehalten, Darmstadt ist jetzt auch nicht die Übertruppe. Die haben jetzt die letzten 5 Spiele auch nicht alles an die Wand genagelt, was irgendwie bei Dreini auf dem Baum war. Und immerhin, wir sind noch punktgleich und haben auch ein anderes Selbstverständnis. Das Weserstadion ist ausverkauft. So. Grundvoraussetzung erstmal da zu sagen, also die Rahmenbedingungen passen auf jeden Fall für ein geiles Spiel. Das zweite, was mir oder was uns ja wichtig war für dieses Spiel ist, wir müssen auch mal einen Blick darauf werfen, was macht das denn jetzt eigentlich mit der Truppe? Es gibt ja wirklich von, ja gut, okay, es wird halt punktuell der Ausfall ersetzt und das Gerüst bleibt das gleiche und wir müssen nur schauen, wen schmeißen wir stattdessen in das Gerüst. Aber die Frage ist ja in der Tat, wenigstens dann mit der Tatsache, dass Werner im letzten Spiel, was war das letzte Spiel, genau, wo Friedel sich verletzt hatte, dann auch spontan auf eine, wir waren uns uneins, aber sagen wir es zumindest mal, auf eine der Viererkette ähnelnden Struktur umgestellt hat, probiert er möglicherweise für das Darmstadt-Spiel jetzt auch taktisch was Neues aus und dann wird's ja wirklich interessant.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde immer noch widersprechen, dass er da auf eine Viererkette umgestellt hat. Und ich habe auch, also ich sag mal, in der Fachliteratur sind sich die meisten Experten also auch einig, dass das eigentlich jetzt keine richtige Viererkette war. Und wir hatten ja auch in der letzten Folge, als wir schon auf Darmstadt vorausgeblickt haben, sind wir ja eigentlich auch schon zu dem Schluss gekommen, dass es doch sehr unwahrscheinlich ist, dass er das jetzt in ein paar Tagen einstudieren wird und das System ändern wird, ja, auch weil es noch mehr Unruhe bringen würde, zusätzlich zu den Ausfällen. Also ich würde da doch widersprechen und würde sagen, das war gegen Heidenheim schon keine richtige Viererkette. Ich habe zumindest keine gesehen und ich bleibe auch dabei, dass wir die jetzt gegen Darmstadt auch nicht sehen werden.
Ja, das ist doch schon mal eine Einschätzung. Das würde also bedeuten, du gehst davon aus Fünferkette, das würde bedeuten, du gehst davon aus Agu links und dann dementsprechend Bom rechts.
Genau, also.
Oder Raab rechts.
Was hat sich geändert jetzt, ne? Also, wir hatten in der letzten Folge, wollen wir schon gerade die Aufstellung machen?
Ja, klar, natürlich.
Obwohl eigentlich müsste die Kategorie heißen, spekuliere die Aufstellung.
Ja, genau.
Ja, weil selbst Raten setzt ja so eine gewisse Ahnung voraus, das Ganze so. Aber gehen wir mal davon aus, oder sagen wir so, ich bleibe weiter bei der Einschätzung, dass er hinten auf die Dreierkette, für mich ist das auch eine Dreierkette, dass er weiter darauf setzt, ja. Ich hatte damit gerechnet und dabei bleibe ich auch, dass Grosso in der Mitte spielt, Toprak, um, wie schon gesagt, irgendwie jemanden zu haben, der da die Ansagen macht, ja, der da die Führungsrolle übernimmt, denn das ist Veljković nicht gelungen in Heidenheim. Das Experiment mit ihm in der Mitte hat nicht gut geklappt in der Defensive. Und ich habe auch gelesen von ihm ein Interview, wo er auch meinte, ja, ich gebe mein Bestes und so, aber ich bin jetzt auch nicht so der Lautsprecher. Und also das klang jetzt nicht so, als würde er sagen, ab jetzt hört alles auf mein Kommando. Mhm. Deswegen glaube ich, dass Ole Grosso zurückzieht auf die zentrale Position in der Dreierkette. Sorry, ich bin ein bisschen, ich hasse mich hier ein bisschen rum, weil ich so wenig geschlafen habe. Also, dass meine Dreierreihe hinten wie folgt aussieht: Jung halb links, Grosso in der Mitte, Veljkovic halb rechts. Ja? Dann dachte ich, Weiser rechts dann auf dem Flügel, das klappt jetzt nicht, also würde ich jetzt sagen, ein Bomb auf der rechten Seite. Weil Agu, der eigentliche Ersatzmann, jetzt links gebraucht wird. Weil ja Jung einen zurückrückt. Mhm. Kannst du mir folgen?
Ja, ich kann dir sehr gut folgen. Ich kann.
Dann gehe ich weiter davon aus, dass Rapp die Sechserposition übernehmen wird. Ja. Einmal, weil dadurch auch die Statik ein bisschen anders ist, weil in den letzten Spielen vielen Gegnern es auch schon gelungen ist, Grosso als Scharnierspieler so zuzudecken, so anzulaufen, dass er wie in den ersten Spielen in den letzten Wochen nicht mehr so richtig sich drehen und das Spiel eröffnen konnte. Und ich glaube, mit Rapp ist da ein anderer Spielertyp, wäre dann da in der Mitte. Zweites Argument: Rapp kommt halt auch aus Darmstadt und kennt halt auch die Gegenspieler ganz gut, mit denen er es da zu tun hat in der offensiven Zentrale von Darmstadt. Deswegen wäre meine Vorhersage Rapp zentral auf der 6.
Okay.
Jetzt du.
Also mach doch mal zu Ende. Weil ich merke halt gerade, dass ich komplett anders glaube, und deswegen mach doch deine erstmal fertig und dann mache ich meine.
Okay, und die Offensive nicht extra, weil das ist ja auch, da gibt's ja auch nun 100 verschiedene.
Ja, okay, pass auf. Dann mache ich meine Defensive. Ich glaube nämlich, dass er entgegen unseren Erwartungen Veljkovic den Abwehrchef machen lässt. Ich glaube, dass Veljkovic in der Mitte spielen wird, die Toprak-Rolle spielen wird, als erfahrenster derer, die noch da sind, und dass der flankiert wird von Mai. Ich glaube, dass Mai wieder eine Chance kriegt, und von Jung. Und dann glaube ich, dass Rapp rechts spielt, weil ich glaube, dass ihm das gegen Heidenheim gefallen hat und dass er mit Agu links spielt. So, und das würde bedeuten, dass das Mittelfeld Rapp
rechts auf dem Flügel.
Ja. Ja, so wie er es gegen Heidenheim gemacht hat in der zweiten Halbzeit.
Nee, hat er nicht. Gegen Heidenheim hat Weiser auf dem Flügel gespielt, Walter.
Ja, aber vor ihm. Vor Rapp. Rapp ist so komisch rechts rausgerückt. In diesem Konstrukt, wie auch immer du es nennen willst, keine Viererkette, aber was ist dann weiter? Hat er wirklich rechts gespielt? Defensiver.
Ich lasse das mal so stehen.
Okay. Und ich glaube, dass er das Mittelfeld dementsprechend belassen wird. Also Grosso, Leo und Schmid. So, und jetzt sag mal...
Agu links
ja.
Und Rapp rechts auf dem Flügel.
Ja, defensiv, genau.
Und, okay, und ein Bomb draußen.
Ja.
Okay. Glaube ich nicht. Also ja, okay. Glaube ich auf gar keinen Fall.
Dann werde ich einen von uns beiden morgen Abend 20:31 Uhr triumphierend die Arme gen Himmel strecken sehen auf der Südtribüne im Weserstadion, denn wir sind ja da.
Ja, kannst dich schon mal darauf einrichten, dass du dann Bier holst,
ja.
Kollege. Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass Rapp, ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass Rapp den Grosso-Part übernehmen wird, aber ich bin hinten einrückt oder in die Dreierkette einrückt, aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass Rapp nicht der Spieler ist, der rechts die Linie rauf und runter läuft. Das ist überhaupt nicht. Rapp ist für mich ein zentraler Spieler, ob in der Abwehrreihe oder im defensiven Mittelfeld oder auf der 8 von mir aus. Aber das ist für mich kein Flügelstürmer. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ja, gut.
Okay, das war's, ja.
Schönen Tag, tschüss.
Ja, wir reden dann nach dem Spiel.
Ja, komm,
vielleicht.
Dann mach mal deine Offensive.
Ja, das finde ich auch ganz interessant. Da ist natürlich durch den Ausfall von Dukes gibt es da natürlich echt eine Menge Möglichkeiten. Also eine Menge, wie soll ich sagen, schlechte Möglichkeiten, diesen qualitativen Ausfall aufzufangen. Ja, weil das ist natürlich wirklich ein Ausfall, der sich nicht so leicht kompensieren lässt, auch in der ganzen Statik, im ganzen Spielaufbau. Ähnlich hart wie der Ausfall von Toprak hinten. Also, Lücke ist klar vorne, ne? So. Ich denke, dass der Hintergrund ist, dass wir und auch die Spieler vor ein paar Wochen immer wieder betont haben, eigentlich spielen wir mit drei Zehnern. Ja, weil Dukes immer in einer Rolle war, der sich fallen ließ, ja, und auch immer diese Vertikalpässe, Dukes kam raus, hat sich gedreht oder ließ den Ball springen und so weiter. Und ich glaube, Leo auch selber und Dukes auch selber davon sprachen, dass es im Prinzip so wirkt, als hätte man drei Zehner auf dem Platz, ja, mit Schmid, Leo und Dukes. Ich glaube, um die Statik möglichst beizubehalten, könnte es eine Option sein, weiter dieses 13er Grundmodell beizubehalten und nicht mit Dingschi zum Beispiel einen klassischen zweiten Mittelstürmer aufzustellen neben Lücke, sondern mit einem Spieler wie entweder mit Woltemade mit so einer hängenden Spitze zu bringen oder vielleicht sogar mit Leo als hängender Spitze zu beginnen und Schmidt noch reinzuwerfen auf die Acht. Dass du also vorne spielst mit Schmidt, Leo in der Dux-Position und vorne Lücke.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich in der Tat auch.
Ja, echt.
Weil ich glaube, dass Schmidt kommt, ne? Also, dass Schmidt auch den Vorzug erhalten wird vor Woltemade und vor Dingschi. Und ich glaube auch, dass wir nicht mehr dieses klassische, wie auch, ne, dieses klassische rotierende, sich abwechselnde Füllkrug-Duxch-Modell sehen werden, sondern dass Leo in irgendeiner Form die offensivste Rolle der drei angesprochenen Zehner übernehmen wird.
Ja.
Und er sich ganz klar der kreativen Genialität von Schmidt bedienen will und halt eben hofft, dass der einen Sahnetag erwischt. So.
Ja,
und
dafür, für Schmidt spricht auch, dass du natürlich durch den Ausfall von Dukes auch den klassischen Standardschützen nicht mehr dem Platz hast. Das heißt, du brauchst auch jemanden, der die Ecken und die Freistöße einigermaßen vernünftig reinbringt.
Ja.
Und ich sag mal, das ist auch bei allem Respekt, aber so die Ecken von Leo verhungern ja auch gerne mal irgendwo kurz vorm Fünfer. und da hat ja nun Niklas Schmidt wirklich unbestritten große Stärken bei den Standards. Deswegen glaube ich auch, dass der da ein wichtiges Puzzleteil ist.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Du glaubst also entsprechend auch, dass er wirklich weiter in dem Gerüst bleibt, das wir bislang gespielt haben?
Ich glaube weiterhin, dass er am System nicht viel ändert. Ich glaube, dass er möglichst wenig Verschiebungen, also möglichst wenig Unruhe reinbringen will in die ganze Statik, die halt eh schon gestört ist durch den Ausfall dieser Schlüsselspieler.
Ja.
Deswegen glaube ich nicht, dass es eine Viererkette wird. Mhm. Und ich glaube auch, dass Assaleh erstmal auf der Bank bleibt.
Ja, genau, davon kann man ausgehen, denke ich.
Warte mal ab, am Ende. Naja.
Er hat uns nie in irgendeiner Form wirklich so krass überrascht, dass wir dachten, Aber was sich im Nachhinein noch herausgestellt hat, und da hatten wir recht, der Innenverteidiger Pfeiffer von Darmstadt, der hat wirklich eine Gelbsperre.
Richtig. Richtig. Ja. Und ich habe die Pressekonferenz gesehen von Lieberknecht, wo er auf das Spiel vorausblickte und meinte, oh, Bremen habe ich immer gute Erinnerungen, war immer total professionell, allerdings war ich meistens auf Platz 11 unterwegs
Ja.
mit meinen Teams. Und der freut sich sehr. Der hat ein paar interessante Sachen gesagt. Also der Ausfall von dem Pfeiffer-Innenverteidiger
mhm.
ja, tut denen richtig weh.
Ja,
weil
okay.
das war wirklich der eindeutig beste Mann da in deren Defensive, der da eine Menge abgeräumt hat. Und da haben wir großes Glück, dass der ausfällt. Ich glaube, sonst sind die komplett, außer, ich habe gelesen, aber das auch nur in einer Quelle, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, dass auch der Tietz, der eine Stürmer, der in der Hinrunde serienmäßig getroffen hat, in der Rückrunde noch nicht so, dass der auch fehlt, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Okay.
Ja? Und Thorsten Lieberknecht hat noch was anderes Interessantes gesagt, und zwar meinte er, dass er seine Mannschaft gut spielt und ein paar gute Möglichkeiten habe, Dreier- bzw. Fünferketten zu bearbeiten.
Okay.
Also, dass es der Darmstadt-Offensive sehr entgegenkommt, hinten mhm. gegen Dreierketten zu spielen. Er ist da logischerweise okay. jetzt nicht so genau drauf eingegangen, weil, glaube ich, auch Ole Werner mit seinem Notizbuch
in der hinteren Ecke saß.
Richtig. Das hat er so angedeutet. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er auch nur ein bisschen psychologische Kriegsführung machen und Werner irgendwie so dahin schubsen, doch irgendwie mal eine Viererkette zu probieren. Weiß ich nicht. Ne? Richtig belegen konnte er das auch nicht, aber er meinte, es ist schon so, dass uns das entgegenkommt, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die hinten mit Dreier- bzw. Fünferreihe spielen.
Okay. Ja. Wasser auf meine Mühlen. Aber gut, ja. das werden wir morgen sehen. Also ich bin mal, aber das bringt mich auch zu dem Punkt, ich hatte ja ursprünglich 2-2 getippt. Ich bin unsicher, ob ich da jetzt noch beibleiben würde.
Mhm.
Ich hab mittlerweile deutlich mehr Schiss. einfach weil das Weserstadion voll ist und weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Mannschaft da grimmig zeigen will, dass sie die Ausfälle kompensieren kann, bleib ich bei meinem 2-2. Wie ist denn bei dir?
Okay, also ich hatte 3-1 getippt. Ich bleibe bei Sieg. Würde vielleicht auf ein 3-2 gehen.
Ja.
Aber
du Experte.
Ja, aber grundsätzlich, Alter, ne? Also, da möchte ich nochmal drüber reden, ne? Ist es denn jetzt wirklich so, bricht denn jetzt wirklich unsere Welt auseinander hier? Klar ist das Verletzungspech, aber das haben andere Mannschaften auch, ja? Und sonst war immer die Rede davon, wir haben einen breiten Kader, ja? Wir haben das immer respektiert, dass Ole immer an seinem Gerüst festgehalten hat und auf die Stammelf gesetzt hat. Aber es gab auch immer wieder die Forderung, ne, gebt doch mal den anderen eine Chance. Was ist mit Grujew? Was ist mit dem Bomb?
Mhm.
Ne? Was ist mit Schmidt? Und so weiter. Sind wir denn jetzt wirklich so personell am Ende, dass wir jetzt uns Sorgen machen müssen, dass wir da jetzt aus der Tabellenspitze rausfallen?
Nee. Nee, wir haben doch unter Werner auch schon 2-3 Spiele gehabt, wo er die Startelf verändern musste. Die haben wir auch gewonnen. Ich krieg's jetzt aus dem Kopf nicht mehr hin, welche Spiele das waren. Aber ich meine zu erinnern, dass wir in ein oder zwei Folgen auch darüber gesprochen, beispielsweise wenn Schmied sich die 5. abgeholt hat, darüber hatten wir gesprochen. Wobei, da weiß ich aber nicht, ob sie es dann gewonnen haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass er es bislang immer ganz gut geschafft hat, die Mannschaft vom Kopf her so einzustellen, dass sie auch Ausfälle kompensieren können. Es wird jetzt spannend zu sehen, wie es ist, wenn wirklich 4 Leistungsträger fehlen. Irgendwo, finde ich oder glaube ich, ist dann auch die Grenze erreicht, wo du nicht mehr imstande bist, das Ganze allein über Leistung einfach wegzuarbeiten, weil uns da wirklich ein ganzer Haufen an Erfahrung und ja, Überlegenheit flöten geht. Aber ich habe jetzt innerlich keinen Grund zu glauben, dass wir alleine nur wegen dieser Ausfälle auseinanderbrechen. Deswegen bin ich motiviert fürs Spiel morgen und auch habe auch jetzt nicht die Sorge, dass wir da irgendwie eine 5-0 Schraube kriegen. Aber es wird halt eben auf jeden Fall eng und es wird auf jeden Fall für uns ungleich schwieriger, das Ding zu gewinnen.
Ja gut, okay, aber das sind ja nun so Stolpersteine, ne? Ich meine, das ist halt Augen auf bei der Berufswahl, ja, das ist ja, nun auch nichts Ungewöhnliches beim Fußball,
ja.
Dass auch Ende der Saison Muskelverletzungen kommen und Soweit ich das gehört habe, ist ja Corona jetzt noch, ne, auch wenn die Regierung das für beendet erklärt, ja, ist es ja auch noch nicht ganz weg. Ja, und wie ich hörte, soll das ja auch ansteckend sein, obwohl bei Telegram liest man ja auch andere Dinge. Aber ja, die Reaktionen waren ganz unterschiedlich, ne? Auch auf Twitter, wir haben eine Menge Anfragen bekommen. Ich würde mal stellvertretend zwei, drei nochmal eben rausnehmen, ne? Petrus Fasanen fragt, meint ihr, dass Ole Werner jetzt mal eine richtig steile Aufstellung bringt? Ja, ich spreche jetzt nicht von Dingchi, was ich schon steil fände, ja, sondern er sagt, was ist hier mit Motherfucking Park? Witzig. Oder Assalé als zweiter Spitze.
Glaube ich
Soweit
nicht.
Sind wir noch lange nicht.
Ja, genau, das glaube ich nämlich, das glaube ich nämlich auch. Also Ole Werner hat solche Panikaktionen bislang nicht gezogen und da muss man nun mal darauf gucken, wen er bislang dann auch immer eingewechselt hat, wenn gewechselt werden musste. Das waren weder Park noch Dingschi, sondern sie standen vorher auf dem Zettel immer erstmal drei, vier andere. Ich glaube nicht, dass er jetzt auf einmal aus der Hüfte schießt und sagt, ich habe so eine große Panik und wir laden jetzt schon die letzte Kugel in den Lauf, dass er jetzt mit solchen vermeintlichen Überraschungsdingern irgendwie kommt, sondern ich glaube, dass bei ihm nach wie vor auch bei solchen Ausfällen immer noch das Leistungsprinzip greift und ich finde, da kann man immer darauf gucken, wen hat er die letzten Wochen über immer als erstes mit eingewechselt und das sind dann für mich die Leute, die auch als erstes nachrücken.
Ja, richtig. Und wenn man sich das anguckt in deiner Aufstellungsprognose, das ist schon ein Luxusproblem, wenn du trotz dieser Ausfälle, du hast einen Bomb nicht mal in der Startelf. Das ist immerhin ein deutscher U21-Nationalspieler. Also da sprechen wir echt noch über ein Luxusproblem, ne?
Ja.
Werder, liebe Köpenick, sagt, wichtige Sondersendung, vielen Dank. Vielleicht könnt ihr mal die Frage erörtern, woher die Angst vor einem Spiel gegen SV Darmstadt herkommt, nur weil zwei, drei, vier Spieler verletzt sind. Früher hat Werder die Chance genutzt, in solchen Spielen mal zu rotieren.
Ja, die Frage beantwortet er in meinen Augen ja im Prinzip selbst, ne? Die letzten Jahre haben diese Panik bei einem großen Teil der Werder-Fans einfach eingepflanzt. So, da ist einfach dann, da waren dann verletzten Serien, konnten eben genau nicht mehr einfach nur übers Rotieren kompensiert werden, sondern wir haben in der ersten Bundesliga in den letzten Jahren, wenn wir eine verletzten Serie hatten, haben wir teilweise ganz gehörig den Arsch versohlt bekommen und standen danach dann nicht nur ohne Punkte da, sondern teilweise auch wirklich demoralisiert. Und das hat sich dann in den Folgespielen immer gezeigt. Ich glaube, dass die Angst daherkommt. Das ist jetzt nicht mehr berechtigt, so, weil unser Team jetzt eine breite Brust hat und wirklich stark durch die Saison marschiert. Aber diesen Impuls oder diese Angst, diese diffuse Angst, die kann ich nachvollziehen. Und die sieht man ja im Übrigen auch an dieser ganzen, der Worum-Podcast ist schuld und diese Rum-Jinxerei und ihr hättet ihr mal nichts gesagt und so. Aber verstehen tue ich das schon, wo das herkommt. Glaube aber auch, dass die Wahrheit dann irgendwo in der Mitte liegt und eher in die Richtung geht, ja, es wird schwieriger, aber wir werden da jetzt nicht irgendwie mit 0 zu 5 nach Hause geschickt.
Ja, richtig. Guck mal, es gibt auch Gegenbeispiele, ne? Vor ein, zwei Wochen gab es Corona-Ausbruch bei Düsseldorf und die mussten wirklich also teilweise den Platzwart und die Balljungen aufstellen, um dann noch 11 auf den Platz zu kriegen und haben dann wichtige Spiele gewonnen, ne? Einfach weil dadurch ein ganz anderer Spirit in der Mannschaft und so ein jetzt erst Rechtgefühl
Ja.
entstanden ist. 1899 Mike fragt, ohne Professor Dr. Kuhlmann und Siegert wären wir echt alle aufgeschmissen.
Das Professor Dr. hast du doch gerade dazu gedichtet.
Nein, nein, das lese ich hier wirklich vor. Die Frage beantworte ich selber auf jeden Fall. Die Meinungen sind ganz unterschiedlich, ne? Es gibt auch viele von diesen Durchhalteparolen und ich muss auch wirklich sagen, ey, wir sind immer noch Werder Bremen. Und mir ist das alles ein bisschen zu alarmistisch, da jetzt den Weltuntergang herbeizureden. Denn das sind einfach Realitäten, denen du dich stellen musst. Und natürlich ist das ein Qualitätsverlust, den wir jetzt haben. Aber ich denke, wir haben da den breitesten und vermutlich besten Kader in der zweiten Liga. Wenn wir jetzt anfangen zu heulen, dann ist mir das auch ein bisschen too much, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich würde da ganz gerne den Creative CEO Director Head of Headline Finding dieses tollen Formats zitieren, der irgendwann im Zuge dieses großartigen Projektes einmal sagte: Denke, wie die anderen denken. Ja, deswegen sage ich ganz explizit, ich verstehe, woher diese Angst kommt, sehe das aber komplett anders und bin da deswegen auch total bei dir. Also lassen wir mal die Kirche im Dorf und wirklich Panik schieben können wir dann immer noch, wenn wir morgen chancenlos aus dem Weserstadion geschossen werden. Und Spoiler, auch auf die Gefahr, dass ich es wieder jinxe, das wird nicht passieren.
Alter, jetzt gehst du aber all in, ne?
All
mit
in.
mit der Prognose.
Mit dem Rücken zur Wand.
Ja, genau. Also ein kleines Geständnis muss ich noch ablegen. Bis vor ein paar Wochen wusste ich gar nicht, was Jinxen überhaupt sein soll. Dafür bin ich wahrscheinlich schon zu alt, um das zu wissen. Aber es ist ja. Ne? Ja, es ist wahr. Wir sitzen hier zu Hause mit kleinen Voodoo-Puppen.
Und genau.
Kleinen Spitzennadeln. Nein, Quatsch, ey. Also, obwohl es war schon ein bisschen unglücklich. Das muss man schon sagen.
Ja, die irgendwann ist es kein Zufall mehr.
Ja, ja.
Ja, komm, aber darüber will ich jetzt aus Prinzip schon gar nicht reden, denn ich glaube nicht dran, dass der Worst Case eintreten wird.
Ja, und selbst wenn wir das Spiel gegen Darmstadt jetzt nicht gewinnen sollten, ist das auch immer noch nicht der Worst Case.
Nein, ist es nicht. Ja? Zumal so, Duxch dann auch wieder da ist, ne? Der ist halt, hat jetzt halt keinen Muskelbündelriss und fehlt 6 Wochen, sondern der ist halt infiziert und der testet sich nächste Woche frei, hoffentlich.
Richtig.
Und dann ist er dann im nächsten Spiel auch wieder da.
Ne, wenn ich das richtig weiß, ist jetzt nach diesem Wochenende auch erstmal Länderspielpause,
ja,
kann das
ja
sein?
Ja.
So, das zumindest, okay, für Toprak und Weiser, wenn man den Diagnosen der Chefarztkollegen, sag ich mal,
ja,
wenn man den glauben darf, wird das auch nicht reichen zum Auskurieren, aber bei einer Hüftprellung von Friedel und so weiter, gibt's da ja auch Hoffnung, dass da der Heilungsprozess ein bisschen schneller vonstatten gehen.
Ja, genau.
Mein Freund, ich war noch nie so gespannt, wer richtig liegt bei Rade die Aufstellung.
Ja, das werden wir gemeinsam morgen im Stadion verfolgen können. Ich freue mich übrigens trotzdem noch mega drauf.
Ich habe auch mega Bock drauf. Mega Bock. Wetter wird Bombe. Ja, ja, es ist Spitzenspiel, es ist Flutlicht.
Ja.
Darmstadt kommt, es ist wieder so ein leichter Druck auf dem Kessel.
Ja.
Ja. Und,
die Ultras sind wahrscheinlich wieder da, der Laden ist ausverkauft, mega.
Ey, und wir werden das schon spüren beim Reinkommen,
ja,
sag ich dir. Und lass uns bitte wieder relativ zeitig reingehen.
Ja, machen wir.
Ja, weil ich liebe das auch schon, das Aufwärmen zu beobachten, schon zu gucken, wer hat da Leibchen an, wer schießt ein Torwart ein.
Genau.
Ne, um schon mal so ein bisschen zu sehen, ne,
was wird es?
Was wird es?
Ja.
Und die Aufstellung schon mal, ja, so ein bisschen vor Ort noch mal zu raten, bevor sie dann offiziell rausgegeben wird.
Ja.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
Das wird großartig, mein Freund. Ihr Lieben, jetzt ist aus einem Quickie dann doch schon wieder eine längere Nummer geworden. Unter 30 Minuten können wir halt nicht.
Bei mir ist das ein Quickie.
Ja, ja, eben. Schönes Spiel wünschen wir euch. Kommt gut ins Wochenende, drückt die Daumen für morgen. Wird eine spannende Kiste und ganz ungewohnt hören wir uns dann ja voraussichtlich schon in, ja, weiß ich nicht, 48, vielleicht 72 Stunden wieder, ne? Deswegen, kommt gut durch, drückt die Daumen für morgen. Wir packen das schon. Bin ich fest von überzeugt. Mein Süßen, wir sehen uns morgen. Sei vorsichtig, ja, werd nicht krank, ne? Und dann morgen schön zeitig entsteuern.
Vertraut dem großen Werder Bremen.
Jawohl. Tschö.
Gutes Spiel.